Wir sind im Jahr 1945 und der Arzt kommt in das Sprechzimmer seiner Praxis. Vor ihm sitzt ein 5-jähriges Kind mit seiner Mutter und das Kind zeigt heftige Grippesymptome. Und dem Arzt wird nach einer kurzen Untersuchung klar, was das höchstwahrscheinlich ist. Es geht gerade eine Epidemie durch diese Stadt, Polio, Kinderlähmung. Und das ist ein Fall, wie in den 1950ern immer wieder passiert in Europa. Und das sind ganz typische Symptome. Im schlimmsten Fall führt Polio zu einer Lähmung der Lunge. Die Kinder können nicht mehr atmen. Und es führt in den meisten Fällen zum Tod. Es gibt kaum Beatmungsgeräte, viel, viel zu wenig, um alle betroffenen Kinder zu behandeln. Und die Ärzte sind nahezu machtlos. Und ein Jahr später erreicht diesen Arzt die rettende Botschaft, es gibt einen Impfstoff. Es gibt einen Impfstoff für Polio, von einem Amerikaner entwickelt. Und ihr könnt euch vorstellen, er geht rum und er hat diese Botschaft und er geht zu den Eltern und sagt, hey, habt ihr schon gehört? Es gibt einen Impfstoff. Polio, ja, genau, das, was immer so, dass die Kinder halt sterben, ja, genau, das, da können wir jetzt impfen, ja, genau. Ja, es ist ziemlich schwer, sich vorzustellen, dass dieser Arzt diese Botschaft so unemotional und so zögerlich vielleicht sogar rübergebracht hat. Es ist eine Nachricht, die das Leben in vielen Teilen der Welt verändert. Es ist eine Nachricht, die Hoffnung bringt und es ist eine Nachricht, die vor allem von Kindern das Leben verbessert. Und Kinder sind das, was eine Gesellschaft unglaublich aufwertet und bereichert. Und wie könnte der Arzt da ruhig bleiben? Wir Christen, wir glauben, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Wir glauben, dass Jesus uns in der Ewigkeit bei sich haben möchte. Als Kind habe ich immer wieder versucht, mir die Ewigkeit vorzustellen. Und ich bin zu meiner Mama hin und habe gesagt, Mama, Ewigkeit heißt es, es geht immer weiter und immer weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Wie krass ist das denn? Und irgendwie habe ich aber diese Begeisterung verloren für diesen Gedanken. Ich habe irgendwann aufgehört, es mir vorzustellen, es versuchen, mir vorzustellen. Und ich glaube, wir sollten das wieder anfangen. Wir sollten versuchen, uns die Ewigkeit vorzustellen. Wir glauben, dass Gott uns vor eine Wahl stellt. C.S. Lewis, ein bekannter Schriftsteller, er hat die Narnia-Chroniken geschrieben. Der hat es mal so gesagt, am Ende gibt es nur zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe, und diejenigen, zu denen Gott schließlich sagt, dein Wille geschehe. Wir haben uns als Gemeinde entschieden, mehr Menschen dazu zu ermutigen, die Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wir als Predigerteam möchten mit euch in den nächsten Wochen diese Frage beleuchten. Wie können wir das ganz praktisch umsetzen? Ich habe euch drei Warum-Fragen dabei. Warum sollten wir von Jesus erzählen? Jesus hat in Matthäus 5 gesagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Es zündet ja auch niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Eine Stadt, die auf dem Berg ist, kann nicht verborgen sein. Oder vielleicht auch eine Gemeinde, die am Berg ist, kann nicht verborgen sein. Wir sind das Licht. Wir sind das Licht der Welt. Stell dir vor, du bist nachts mit dem Auto auf einer einsamen Straße unterwegs. Es ist dunkel. Du brauchst dringend eine Pause, du brauchst einen Kaffee, was Kleines zu essen, du musst auch mal wieder tanken und dann kommst du an einer Tankstelle vorbei, die so im Halbdunkeln liegt und da ist nur innen so ein kleines Licht und man sieht ein paar Umrisse von Leuten. Du siehst die aber so spät und außerdem, du würdest wahrscheinlich denken, da findet gerade ein Einbruch statt und würdest denken, also da halte ich ganz sicher nicht an. Du fährst stattdessen weiter. Du fährst weiter, bis du eine Tankstelle findest, die hell erleuchtet ist, die du von Weitem sehen kannst, die einladend ist, wo jeder sieht, wir haben geöffnet, hier bist du willkommen. Und dieser Ort soll Kirche sein, eine Tankstelle, die hell erleuchtet ist, eine Stadt auf einem Berg, die von weitem zu sehen ist. Wir haben hier eine Wahrheit, die die Welt hören muss. Es gibt eine Hoffnung auf ein ewiges Leben. Und wenn Menschen das nicht erfahren, dann kann das sein, dass meine Arbeitskollegen, dass ich die nicht in der Ewigkeit sehen werde bei Jesus. Und trotz allem, was ich in meinem Kopf drüber weiß, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich tue mich trotz allem richtig schwer, darüber zu reden. Diese Gemeinde hier am Berg, die wurde vor über 100 Jahren gegründet von Menschen, die gesagt haben, wir wollen mehr. Uns reicht es nicht, einmal in der Woche Gottesdienst zu haben und dann wieder heimzugehen. Das reicht uns nicht. Sie hatten so eine Sehnsucht nach Jesus, dass sie gesagt haben, wir gründen was, wir starten was. Und heute, ich kann nur von mir selber sprechen. Mein Leben unterscheidet sich vielleicht von denen meiner Kollegen. Ich habe andere Werte, ich habe andere Prioritäten als die Menschen in meinem Ort. Und ich versuche jeden Tag einen Unterschied zu machen. Aber wenn mich jemand fragt, Frieder, was machst du am Wochenende? Dann vergesse ich doch manchmal, dass ich am Sonntag so wie jeden Sonntag in Gottesdienst gehe. Wenn jemand im Teams-Hintergrund meine Gitarre sieht und mich fragt, was ich für Musik spiele, dann tue ich mich schwer zu erklären, was Lobpreismusik ist. Und wenn ich das Gefühl habe, der Kollege, der Bekannte, der Nachbar braucht jetzt ein Gebet, dann traue ich mich nicht, weil ich Angst habe, dass er mich abweist oder dass er schlecht von mir denkt. Und mal ehrlich, wenn wir diese Einstellung haben, dann verkaufen wir Christsein unter seinem Wert. Christsein ist so viel mehr und so viel besser als das. Aber warum tun wir uns so schwer damit? Das ist das zweite Warum, das ich heute mitgebracht habe. Warum fühlt sich so nach Auftrag an? Warum kommt es nicht von alleine? Warum muss ich so arbeiten? Paulus sagt in Philipper 4, freut euch, und abermals sage ich, freut euch. Tiefe Freude, das ist es eigentlich, was wir bei Jesus finden. Und viele Christen nehmen das wörtlich. Bei denen ist nämlich die Freude so tief, dass man sie von außen fast nicht sehen kann. Bei vielen Christen ist die Freude, ja, so tief. Und warum ist es so? Warum spüre ich am Christsein an manchen Tagen weniger Freude als jemand anders am Fußball, am Motorradfahren, am Reiten oder am Gärtnern? Warum ist es so? Und ich glaube, wir finden eine Antwort in Lukas 10. Ich lese ab Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf. Ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte, Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete, Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um vieles. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Jesus war bei Maria zu Gast und war bei Martha zu Gast. Und Martha, sie verbringt den Abend eigentlich so, wie es jeder von ihr erwarten würde. Sie war die Älteste von drei Geschwistern und daher war es ihre Aufgabe in der Situation, in der Tradition damals, eine gute Gastgeberin zu sein. Und Gastfreundschaft, das war nicht was, das halt so mal hier, mal da, mal nicht, mal schon. Nein, Gastfreundschaft war absolut zentral und es wurde überall gelebt und auch erwartet. Und genauso war klar, Frauen kümmern sich um die Bewirtung der Gäste. Man versteht Martha also schon irgendwie, wenn sie zu Jesus sagt, hey, findest du das nicht ungerecht? Kennst du diesen Gedanken? Hattest du das schon mal, das Gefühl, dass Jesus dich nicht fair behandelt, dass dir was entgeht, das du dir eigentlich verdient hast? Ich kann mich ganz gut an eine Situation erinnern. Es war hier in der Gemeinde. Ich habe Jungschar gemacht und Wir sind mitten in der Nacht im Dunkeln vom Fallgott runtergelaufen, hier so ein Berg, ein paar hundert Meter weiter. Und ich weiß nicht mehr warum, aber ich war richtig sauer. Niemand, also nicht auf jemanden Bestimmten, sondern ich war mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja. Und ich war wahrscheinlich müde, ich war genervt, mir war kalt. Ich hatte einen entspannten Abend auf dem Sofa verpasst und vielleicht hatte ich sogar nasse Füße. Und ich habe gesagt, Jesus, das hier, das zahlst du mir aber sowas von zurück. Ich mache hier gerade wirklich mehr, als man von mir erwarten könnte. Ich kann heute zum Glück über diese Situation lachen. Aber es gibt auch diese Gedanken in ganz großen Situationen und in ganz, ganz großen Krisen. Wir hatten in unserer Familie in diesem Jahr echte Tiefpunkte und wir haben zu Jesus gesagt, hey, wie kannst du das zulassen? Warum passiert es uns? Schau dir mal unser Leben an, was wir alles tun. Haben wir das wirklich verdient? Und Jesus antwortet einfach nur mit Martha, Martha. Wenn in der Bibel ein Name zweimal genannt wird, dann passiert es immer in einer Situation, wo tiefe Liebe aus ganzem Herzen im Spiel ist. Da, wo was Bedeutendes ansteht, wo eine tiefe Ergriffenheit da ist. Gott, Jesus sagt am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als König David um seinen Sohn weint, da ruft er Absalom, Absalom. Und als Gott aus dem Dornbusch ruft, dann ruft er Mose, Mose. Mit der Anrede macht Jesus klar, Martha, ich sehe dich und du bist mir nicht egal. Und genau so macht Jesus heute, sagt Jesus heute in deine Situation. Simon, Simon oder Linda, Linda. Und Jesus macht dir ganz liebevoll klar, dass sie an diesem Abend einfach vielleicht die falschen Prioritäten gesetzt hat. Sie war ganz von Dienen eingenommen, aber Jesus wollte einfach nur Zeit mit ihr verbringen. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, ja, Frieder, sollen die da nichts essen oder was? Doch, natürlich. Und auch Jesus hat sicher gegessen. Die Frage ist nur, wofür verwenden wir welchen Teil unserer Zeit? Und vielleicht hat Martha ihm gerade eine Pizza gebacken, die Jesus gar nicht bestellt hat. Viele Christen merken gar nicht, dass sie Jahr für Jahr auf diesem Martha-Weg unterwegs sind oder waren. Und ich selber, ich nehme mich da nicht raus. Wir leben nach christlichen Werten oder wir versuchen es mit aller Kraft. Wir bringen unsere Gaben ein, wir dienen in der Gemeinde, wir spenden jeden Monat Geld oder zahlen Kirchensteuer, vielleicht sogar beides. Und wir denken, so muss es doch hoffentlich reichen. Aber das, um was es eigentlich geht, das vergessen wir. Wir schenken Jesus keine Aufmerksamkeit. Dem, der eigentlich das Leben und die Hoffnung gibt. Und wenn dann Ungerechtigkeit passiert, ein plötzlicher Todesfall, Streit in der Familie, dann kommen wir zu Gott und sagen, hey, findest du das nicht ungerecht? Wir werden immer Leid erfahren, solange wir hier auf dieser Welt sind. Egal wie sehr wir versuchen, ein gutes Leben zu führen, das ist leider so. Und ich habe mal jemand sagen gehört, der gesagt hat, naja, wenn du das nicht glaubst, dann bist du sehr jung. Und deshalb muss so ein Glaube zwangsläufig dazu führen, dass du in Frustration und in Verbitterung endest. Und wenn dann viele Menschen zusammenkommen, die so sind, dann entsteht eine Stadt auf dem Berg, die ohne Licht ist, die nicht einladend ist. Und ihr seid jetzt vielleicht am Überlegen, ja, bin ich jetzt gerade eher Martha oder eher Maria? Woher weiß ich das denn? Und ich habe euch ein paar Fragen mitgebracht, die vielleicht Licht ins Dunkel bringen. Denkst du öfter, dass der ein oder andere sich auch mal mehr in der Gemeinde einbringen könnte? Fühlst du dich in deinem Christsein ausgebrannt? Und die dritte und die für mich absolut entscheidende Frage ist, fühlen sich deine Gebetszeiten, wenn du welche hast, an wie ein weiterer Punkt auf deiner Liste, die du abarbeitest? Ich möchte dir heute Morgen die Frage stellen, wer soll Jesus für dich sein? Bist du auf dem Martha-Weg und du willst Jesus dienen? Und wenn du dann nicht bekommst, was du dir verdient hast, dann bist du zornig und frustriert? Oder möchtest du auf dem Maria-Weg sein? Oder bist du schon und willst Jesus genießen? Willst bildlich gesprochen an seinen Füßen sitzen und ihm zuhören? Die dritte Frage, warum ist der Maria-Weg der bessere? Jesus sagt es ganz klar, er sagt nicht, ja, mal so, sondern er sagt, nein, der Maria-Weg ist der bessere. Warum ist das so? Stellt euch mal für einen Moment vor, Martha würde nach dem Abend gefragt werden, und, ja, Jesus war bei dir zu Gast, wie war's? Also, es waren viele Leute da und ich hatte echt viel zu tun, ich hatte keine ruhige Minute, aber ich glaube, am Ende waren alle satt und wenn das nächste Mal wieder in unserem Dorf ist, dann kommt er vielleicht wieder zu uns. Wenn nicht, dann liegt es an der Maria. Weil die hat mich alleine gelassen. Und wenn jemand Maria gefragt hätte, ich glaube, ihre Augen hätten angefangen zu leuchten. Ich glaube, sie hätte erzählt, was sie persönlich an diesem Abend erfahren hat, wie Jesus ihr Leben verändert, wie Jesus ihre Hoffnung schenkt. Und nur wenn eine Nachricht dein Herz erreicht, nur dann wirst du auch wirklich mit Freude darüber berichten. Jemand, der von Medizin nichts versteht, so wie ich, und der auch noch kein Kind kennt, das an Polio erkrankt ist, für den ist diese Nachricht, es gibt einen Impfstoff, es ist ein Satz, es gibt einen Impfstoff für Polio. Das ist für uns heute, es gibt in Europa kein Polio mehr. Warum? Weil es damals diese gute Nachricht gab. Die Frage ist, welcher Typ Mensch möchtest du sein, wenn du nach Jesus gefragt wirst? Bist du der verbitterte, der ausgelaugte Mensch, der aus Pflichtgefühl von Jesus erzählt und sich aufreibt im Dienen? Oder willst du ein Mensch sein, dessen Augen zu leuchten beginnen, weil er Jesus wirklich kennt? Wenn Jesus Raum in deinem Leben einnimmt, dann verändert er alles. Jesus bringt in Tälern Freude und Trost und Leichtigkeit und Jesus bringt neue Perspektiven, wo vorher keine waren. Und Zeit mit ihm kann unser Herz so sehr berühren und zum Guten verändern wie nichts anderes. Jesus sieht dich. Mir hat eine Person neulich eine Ermutigung per WhatsApp geschickt. Und die hat zu 100% in mein Leben gesprochen. Und in der gleichen Stunde hatte Lena zu Hause ein Erlebnis, dass sie plötzlich so sehr von Gott überwältigt war, dass sie nur noch auf die Knie gehen konnte und anbeten, weil es so gewaltig war. Jesus sieht uns auch dann, wenn wir schwere Tage haben. Ja, und wenn wir vor Jesus nachfolgen, passiert uns sowas dann nicht mehr, sind wir dann sicher vor Ungerechtigkeit, vor Schicksalsschlägen oder vor Herausforderungen? Nein, das lesen wir nirgends in der Bibel. Ganz sicher nicht. Aber wir verstehen, dass Jesus diesen Weg voller Leiden, den wir manchmal auch durchgehen, dass Jesus diesen Weg vor uns her gegangen ist. Wenn du Jesus im Herzen hast, dann hast du die Ewigkeit im Blick. Und dann verstehst du, dass es eine Zukunft im Himmel ohne Leid gibt, die hundert- und tausendfach länger ist als das Leben, das wir hier verbringen. Und trotzdem möchte Jesus dir heute schon begegnen. Die Frage ist, geben wir ihm in unserem Leben überhaupt den Raum dazu? Und wenn nein, wie können wir das tun? Also warum sollen wir von Jesus erzählen? Weil wir das Licht der Welt sind. Warum fühlt es sich so nach Auftrag an? Weil wir vergessen, Jesus zu genießen. Und warum ist der Maria-Weg der bessere? Weil Jesus heute mit dir Zeit verbringen will. Ja, aber jetzt, wie geht der Maria-Weg? Was muss ich denn machen? Wir sind gerne Macher, wir wissen gern, was wir tun müssen. Ja, was tut denn Maria? Sie tut nichts. Ja, sie tut nichts, sie sitzt da bei Jesus an seinen Füßen Sie liest nicht in der Bibel, sie betet in dem Moment nicht für andere, sie dient nicht. Das sind alles gute Dinge und wir sollten auf keinen Fall damit aufhören. Aber lasst uns nicht vergessen, vor lauter Dienen auch Jesus zu genießen. Es gibt keine echte Beziehung, die ohne Zeit zu zweit auskommt. Versucht mal, eine Freundschaft aufzubauen, ohne Austausch, ohne Face-to-Face, ohne Angesicht zu Angesicht. Versucht mal, eine Ehe zu leben, ohne miteinander zu reden. Das funktioniert nicht. Und genauso funktioniert eine Beziehung zwischen dir und Jesus nicht, wenn es keine Zeit gibt, in der du mit Jesus zu zweit bist. Und Jesus sagt uns sehr genau, wie das geht. Er sagt in Matthäus 6, wenn du betest, geh in dein Zimmer und schließ die Tür. Bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, denn dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Ganz konkret heißt es, wenn du betest, leg dein Handy weg. Entferne Ablenkung aus deiner Umgebung und sag Jesus, dass du ihn kennenlernen möchtest. Bibel-App ist toll und ich nutze die auch, aber es gibt Zeiten im Tag, da nutze ich sie nicht. Viel Zeit. Ich habe vor etwa 1,5 Jahren wieder damit angefangen, zu versuchen, das in eine Routine zu entwickeln und jeden Morgen Jesus zu suchen. Und ich sage euch, ich möchte diese Zeit nicht mehr vermissen. Ich mache das nicht, weil ich so gern früh aufstehe oder weil ich so diszipliniert bin, sondern ich mache das, weil ich weiß, dass Jesus jeden Morgen auf mich wartet und dass er den Tag verändert, bevor er überhaupt beginnt. Und ich will dich ermutigen, diese Zeit in eine Routine umzuwandeln. Als Jesus auf der Welt war, hat er diese Routine gelebt. Er ist immer wieder an einen einsamen Ort gegangen, in die Wüste, um zu beten. Und Jesus war ja praktisch Gott und trotzdem hatte er diese Zeit nötig. Solange wir Jesus keine Zeit einräumen, nehmen wir unser geistliches Leben nicht ernst. Wir tun so, als wäre Jesus gar nicht lebendig. Wir tun so, als wäre er gar nicht auferstanden. Wir tun so, als ob es nicht nötig wäre oder als ob es nicht möglich wäre, eine Beziehung mit ihm zu leben. Aber wir wissen, er ist auferstanden. Er ist real und es ist möglich, Beziehung mit ihm zu haben. Ich habe immer wieder gebetet, Jesus, nimm mehr Raum in meinem Leben ein. Und das ist ein gutes Gebet. Aber irgendwann habe ich verstanden, Jesus nimmt genauso viel Raum ein, wie du ihm gibst. Jesus ist ein Gentleman, er drängt sich nicht auf. Wenn du ihn also im Alltag erleben möchtest, dann gib ihm den Raum dazu. Ich möchte dich einladen, mit mir zusammen über die Dauer der nächsten dieser Predigtreihe, also die nächsten 7 Wochen, jetzt wird's konkret, das Gebetsleben auf das nächste Level zu bringen. Und dabei ist es ganz egal, auf welchem Level du dich aktuell siehst. Okay? Nimm dir jeden Tag 15 Minuten, an denen du nichts tust, außer in Stille vor Jesus zu kommen. In den anderen 23 Stunden, 45 Minuten kannst du dienen, kannst du arbeiten, kannst du alles machen. Aber nimm dir diese 15 Minuten. Du kannst es auch länger machen. Aber mach so, dass du es dauerhaft, langfristig in eine Routine umsetzen kannst. Und auch wenn es nur 15 Minuten sind, in diesen 7 Wochen wirst du 12 Stunden in Gottes Gegenwart, in Gottes Nähe, in seiner Stille verbringen. Und diese 12 Stunden, ich verspreche dir, die werden nicht spurlos an dir vorbeigehen. Frag nach dem Gottesdienst deinen Sitznachbarn und wo machst du die 15 Minuten? Tauscht euch aus. Frag nächste Woche beim Kaffee, hey, wie war es bei dir? Was hat Jesus dir gezeigt? Ermutigt euch gegenseitig. Ohne Jesus ist Christsein sinnlos. Deshalb mach mit, ganz egal, wo du mit Jesus stehst. Und wenn du gar nicht sicher weißt, ob es Jesus überhaupt gibt, dann mach ganz besonders mit. Und sag Jesus, sag ihm, hey, ich weiß nicht, ob es dich gibt, aber wenn, dann will ich dich kennenlernen. Wenn es ihn nicht gibt, hast du nichts verloren. Und wenn es ihn gibt, dann hast du alles gewonnen. Vielleicht bist du hier und findest das alles interessant und denkst, wow, Jesus hört sich cool an, aber du hast noch nie so richtig Ja gesagt. Und wenn das so ist und du heute das Gefühl hast,
ich möchte Ja zu Jesus sagen, dann mach das heute fest. Ich lade dich ein, schieb's nicht auf, komm gern nach dem Gottesdienst zu mir oder zu jemandem, mit dem du hergekommen bist, der mit dir beten kann. Jesus ist die beste Wahl, die du jemals treffen wirst. Clemens wird nächste Woche auf die Frage eingehen, wie wir unser Herz auf diese Reise mitnehmen können. Sei da auf jeden Fall dabei. Wenn wir Jesus keinen Raum in unserem Tagesablauf geben, dann werden wir ihn nicht wirklich kennenlernen. Dann wird Gottesdienst nur ein Event bleiben, dann ist Kirche nur ein Verein und dann ist Glaube nur ein Lebensstil. Aber wenn wir als Mitglieder und als Besucher dieser Gemeinde anfangen, Jesus in unserem Alltag zu suchen und einzuplanen, dann wird Gemeinde eine helle Stadt auf dem Berg sein, die Licht in die Welt bringt und die alle Menschen von weitem sehen und die hinströmen, weil sie Hoffnung suchen. Ich bete noch. Jesus, danke, dass du alle Menschen einlädst, zu dir zu kommen und dass das auch und ganz besonders für die gilt, die sich in ihrem Dienst abmühen und die erschöpft sind. Du sagst, komm zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch die Last abnehmen. Jesus, lass uns das im Herzen begreifen, dass du auf uns wartest und dass du unseren Namen voller Liebe aussprichst und dass du Zeit mit uns verbringen möchtest und dass du uns komplett erneuern möchtest im Denken und im Handeln und in unserem ganzen Wesen. Herr, segne jede Viertelstunde, jede 15 Minuten, die in den nächsten Wochen verbracht werden. Sei auch ganz besonders bei denen, die es vielleicht zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in der Stille dir begegnen. Jesus, Heiliger Geist, wirke du in dieser Zeit, in dieser Predigtreihe, in unserem Herzen. Und lass uns diesen Schritt tun, mehr von dir zu wollen. Amen.